Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und zwar erkläre ich euch heute, warum 2024 ein gutes Jahr ist. Eigentlich ist ja jedes Jahr ein gutes Jahr, weil jedes Jahr neue Oldtimer 30 Jahre alt werden, beziehungsweise Autos zu Oldtimern werden und mit dem Erfüllen des 30. Lebensjahr dann H-Kennzeichen berechtigt sind. Und dadurch ist es jedes Jahr für mich ein spannendes Jahr. Ich mag ja alte Autos, wie ihr wisst, und es ist für mich immer wieder ein Highlight zu schauen, was hat das Jahr 1994 denn so irgendwie mit sich gebracht und welche schönen Autos fallen rüber, ja? Welche sind kennzeichenberechtigt? Ich habe euch ja letzte Mal in der letzten Folge gesagt, ich werde wahrscheinlich Motorsport-News haben. Den Zahn muss ich euch leider ziehen, ich habe immer noch nichts Konkretes, dadurch weiterhin Kopfschmerzen, was das Thema angeht. Kann euch da zum Thema Motorsport nichts Neues und meiner Person nichts Neues mitteilen. Bedeutet, alles läuft noch auf Hochtouren, gucken, wo die Reise hingeht. Aber es ist natürlich ein Desaster, machen wir uns nichts vor. Wir haben jetzt hier Mitte Februar. Wenn du dich akkurat vorbereiten willst auf irgendeine Serie, dann sollte das schon früher passieren. Das dazu. So, und jetzt gehen wir schon direkt ins Jahr 1994. Und wir machen mal die Frage auf. Ja, ich bin ja von 86. Bedeutet, ja, okay, ich war da 8, das heißt, ich habe da noch nicht an Autofahren gedacht, aber ich war autobegeistert, habe das ein oder andere natürlich schon mitbekommen. Und wenn man dann 18 war, wenn ihr aus der ähnlichen Zeit seid, wisst ihr das, dann hat man natürlich keinen Neuwagen gehabt. Man hat sich irgendein Auto gekauft, was halt eben so 10 Jahre ungefähr alt war. Sprich, das ist eigentlich eine sehr spannende Zeit für meine, unsere Generation. Und irgendwie kann sich jeder mit den Autos identifizieren. Jetzt kommt trotzdem die Grundfrage natürlich, ja, was bedeutet Oldtimer? Ne? Was verbindet ihr mit einem Oldtimer? Wenn ich jetzt gucke, als Beispiel der 356, so, das ist für mich natürlich ein Oldtimer, weil wenn ich von meinem Vater das gehört habe, früher immer Käfer, der 356, so diese Zeit, dann war das für mich alte Autos und alte Autos gleich Oldtimer. Alles andere, so aus meiner Jugend, war ja für mich dann irgendwann mal ein Youngtimer, so, und jetzt hat dieser Wagen halt eben 30 Jahre auf dem Buckel und ist laut Papier ein Oldtimer. Und dann kommt nämlich dieser schmale Grat, wenn ich jetzt an Klassikveranstaltungen denke, ja, geht mal ruhig so genau mit, so bildlich, ja, ihr geht in Klassikveranstaltungen rein, dann habt ihr ein Starterfeld vor Augen. Und klar kommen da jedes Jahr neue Autos zu. Ich für meinen Teil muss aber sagen, ich tue mich bei manchen Autos so ein bisschen schwer, weil ich sage, okay, ich verstehe es, die sind 30 Jahre alt, okay, H-Kennzeichen, ja, für Treffen oder ja, diverse Fahrtage im Jahr. Aber für historische Klassikveranstaltungen fällt es mir immer irgendwie schwer zu sagen, okay, da ist jetzt das und das Auto zugelassen, weil der für mich eigentlich zu modern, zu neu aussieht, um diese Ära da irgendwie zu erweitern. Ja, also ihr könnt ja mal gerne schreiben, was ihr darüber denkt, ob ihr das ähnlich seht oder ob ihr sagt, nein, das ist die Zahn der Zeit. Jetzt müssen halt, E30 und 190er nur noch Klassikveranstaltungen bilden. Als Beispiel, bevor wir jetzt, ja, doch, das trifft's gut. Für mich sind das natürlich Tourenwagen-Legenden, zum Beispiel, nur um die beiden Autos abzugreifen. Aber wenn ich diese historische Silvretta-Klassik sehe, Heidelberg-Historik sehe, wo vom Vorkriegsauto alles mitfährt bis über die 60er, 70er, 80er Jahre, dann ist natürlich ein Auto von 94 irgendwo so, wo du sagst, okay, passt nicht so richtig ins Bild. Deswegen sind auch viele historische Veranstaltungen auch teilweise immer noch zeitlich begrenzt, eben weil man das, glaube ich, ausmerzen will. Aber ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu mal mitteilen. Trotzdem ist es ja immer spannend und es ist spannend zu sehen, welche Autos kommen denn jetzt neu, welche Autos werden wir dieses Jahr wahrscheinlich mit einem H-Kennzeichen sehen. Und, also wenn 30 Autos jetzt historisch werden, dann heißt es ja nicht, dass 30 verschiedene Autos demnächst mit H-Kennzeichen rumfahren, weil viele wurden ja teilweise gar nicht in Ehren gehalten oder eben am Rennen gepflegt, am Rennen gehalten, in Schuss gehalten und so weiter. Bedeutet, von diesen Autos kommt natürlich nur ein kleiner Bruchteil oder irgendeiner hat vielleicht sowas noch vom Opa in der Garage stehen. Wir machen jetzt aber mal die Übersicht auf und ich fange mal an mit Größen, also wirklich Autos, wo ich sage, okay, krass, das kenne ich aus meiner Kindheit, da ist jetzt ein H-Kennzeichen drauf. Damit kann ich gut leben oder halt eben sind wir an einem Punkt, wo man sagt, okay, wir haben eigentlich den Einkauf von so einem Auto schon fast verpasst. Machen wir uns nichts vor. Die Autowelle ist hochgegangen die letzten Jahre. Korrigiert sich sicherlich auch nochmal jetzt in naher Zukunft ein bisschen. Aber, den Zahn muss ich auch ziehen, bei diversen Klassikern, unter anderem, wenn sie natürlich jetzt haarfähig werden, wird das natürlich nicht mehr so krass passieren, weil die Leute wollen das haben, ja? Angebot, Nachfrage und zack ist dieser Marktwert halt eben gegeben. Und wenn wir jetzt mal einfach anfangen, wir fangen jetzt mit krassen Autos an, ja, alles gut, aber dann fangen wir mit einem Ferrari an. F355. Wir kennen dieses Auto alle, sind wir ehrlich, wir erinnern uns zurück, mein Jahrgang, alle aus Need for Speed. Wir haben den alle da bewegt und haben gesagt, ja, das ist ein Ferrari. So, zu der Zeit war der natürlich recht frisch, recht aktuell. Jetzt ist dann irgendwie doch ein H-Kennzeichen drauf. Und ich finde das Auto deswegen spannend, weil es natürlich, wenn ich jetzt in der Ferrari-Historie gucke, irgendwo ein Auto war, was noch im bezahlbaren Rahmen war. Also bezahlbaren ist jetzt relativ, aber halt im bezahlbareren Rahmen. Ja, und vor allem ein Auto war, was nicht jedes Mal zum Zahnriemenwechsel der Motor raus musste, was dann immer eine teure Wartung mit sich gezogen hat, wie ein Testarossa zum Beispiel. Es waren 8 Zylinder verbaut, der F355 kam 94 auf den Markt. Es gab am Ende knapp über 11.000 Einheiten und es gab verschiedene Varianten. Die Anfangsvarianten waren alle handgeschalten. Wir hatten hier einen 8 Zylinder verbaut, 3,5 Liter. Das ist natürlich auch ein cooler Motor gewesen. Also es war grundsätzlich ein sehr rundes Auto, was dann doch schon fahrbarer war. Mit der damaligen Zeit, Heckantrieb, klar, 4,7 Sekunden auf 100, war das auch schon ein akkurater Wert. Und solche Autos, wenn man jetzt noch einen günstig findet, findet man für 100 bis 110.000 Euro. Also nur mal so als Abriss. Ja, wir steigen hoch ein, aber einfach, wenn ich jetzt gucke, 328 GTS, also ältere Fahrzeuge, dann sind wir auch in diesem Preisrahmen. Also es ist immer noch okay, wenn wir gucken, wo der ganze Porsche-Markt hingegangen ist. Ja, also einfach nur mal, dass man vor Augen hat, dass diese Autos natürlich nur ein Drittel oder ein Viertel von denen existieren, wie jetzt letztendlich von den umliegenden Mitstreitern. Also einfach mal in den Raum geworfen, dieses Auto von früher, von Need for Speed, was wir alle gefahren haben, ich meistens in Gelb, muss ich zugeben, ja, ist jetzt ein Klassiker. Das mal dazu. Jetzt hat man natürlich direkt eine Nobelkarosse am Anfang. Und ich hoffe, dass ich euch damit auch wirklich getroffen habe, dass ihr sagt, ja, ich verstehe genau dieses Auto. Und hier kommt auch schon dieser Zwiespalt. Also ich könnte mir dieses Auto gut vorstellen. Wenn ich das Geld über hätte, könnte ich mir dieses Auto gut in der Sammlung vorstellen. Allerdings nicht auf einer Klassik-Rallye, sondern für Sonntag, um mit der Frau, mit einem Kumpel eine schöne Ausfahrt zu machen. Ja? Irgendwie ein Eis essen, mal hier irgendwie zu einem Treffen. Ist das ein schönes Kfz für, damit natürlich eine historische Veranstaltung zu fahren, einen Bergpass hoch, sehe ich schon wieder nicht, weil er dazu eher zu modern aussieht. Genauso wie der nächste spannende Wagen, wo wir alle jetzt sagen, ah, stimmt. Ja, genau, vergesst es, da haben wir genau den Einstiegszeitpunkt verpasst. Ist sogar ein sehr spannendes Auto, ist ein Audi. Ja, ihr ratet schon, ne? Ihr denkt schon nach. Es ist ein Audi, Porsche hat ein bisschen die Finger mit dran gehabt. Spiegelt sich wieder in Bremse, sogar in den Spiegeln, die verbaut wurden, ja, die Außenspiegel. Und zwar Audi RS2. Sehr spannendes Ding, weil halt eben 2200 Einheiten nur geplant waren. Die haben es aber irgendwie anders gemacht. Es wurden am Ende 2891 Autos gebaut, was aber ja trotzdem sehr, sehr wenig ist, auch wenn wir jetzt wieder mit dem Ferrari vergleichen. Es war ein Kombi, 2 Jahre Bauzeit, 94 bis 96, beziehungsweise sind es ja effektiv dann 3 Jahre. Es sind natürlich sehr, sehr wenige Stückzahlen. Und wenn man jetzt mal guckt und recherchiert, ist natürlich immer die Frage, welchen Quellen man dann glauben kann. Dann ist es aber so, dass in Deutschland, es gibt so eine Liste, die bis 2015, 2016 aktualisiert wurde, dass in Deutschland nicht mehr als 270 Fahrzeuge gelistet waren. Das ist natürlich schon was, wo man sagt, okay, auch sehr, sehr spannend, zumal man diese Fahrzeuge noch, sagen wir mal, ja, noch für 48.000, 50.000 Euro bekommt. Ist viel Geld, brauchen wir nicht drüber zu reden. Wenn ich jetzt aber wieder vergleiche mit dem E30 M3, wo ich auch ein persönlicher Freund von bin, dann ist das natürlich auch schon wieder sehr selten, was dieses Auto auch wieder spannend macht. Obwohl er für mich auch nicht ganz so klassisch dann aussieht. Wenn ich mir jetzt ein H-Kennzeichen vorstelle, auch schon wieder an dem Auto. Ja, schön, ist erhaltungswürdig, muss erhalten werden, brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber halt eben für die historischen Rallyes erstmal nichts. Vielleicht in 10, 15 Jahren, vielleicht denke ich dann anders. Aber erstmal ist da der Zeitpunkt jetzt oder halt eben schon verpasst, um da noch schnell so ein Auto sich zu besorgen. Weil wenn die Leute wissen, es kommt ein H-Kennzeichen dran, schreiben sie es sofort in die Anzeige und der Preis ist einfach ein Fünfer teurer geworden. Also achtet mal drauf, das ein oder andere Auto, was ihr vielleicht geparkt habt, wird jetzt da in nächster Zeit mit dem Erreichen des richtigen Monats wahrscheinlich teurer. Um mal eben zwischendurch auf das Thema einzugehen, H-Kennzeichen. Wenn jetzt der eine oder andere sagt, ah, habe ich schon mal gesehen, aber was bedeutet das eigentlich? Also ein H-Kennzeichen ist ja, ich habe mein normales Kennzeichen und hinter der Zahl habe ich ein H. H steht für historisch. Und natürlich achtet der Gesetzgeber jetzt drauf, dass man mit den H-Kennzeichen nicht rumwirft. Bedeutet, wer ein H-Kennzeichen hat, da gibt es einen Pauschalbetrag, was die Steuern angeht. Dann zahle ich im Jahr 190 Euro Steuern für so ein Auto. Kann es aber auch komplett nutzen, im Gegensatz zu einer roten 07er Nummer. Und damit ist das natürlich was Angenehmes. Wenn ich meinen Klassiker vielleicht aus Erstbesitz immer noch habe, immer noch fahre und so weiter, macht das ja auch alles schon Sinn. Und deswegen beachtet man jetzt stark drauf, dass das Auto auch erhaltungswürdig ist. Das ist immer so ein schöner Begriff, wo ich mich dann am meisten oder am liebsten mit rumstreite. Weil wer will festlegen, ob das Auto erhaltungswürdig ist? Wenn ich jetzt der Meinung bin, das Auto ist aus Familienbesitz, ist nicht der beste Zustand, ja, ich möchte ihn aber weiterfahren, dann ist das für mich natürlich ein Grund zu sagen, aus emotionaler Sicht, der ist erhaltungswürdig. Der TÜV-Beamte sieht das vielleicht anders. So, und deswegen ist das so ein Thema. Trotzdem sage ich, wenn man natürlich an der richtigen Stelle gerade das Auto vorzeigt, abnimmt, dann kommen wir schon dahin, dass man das momentan noch einfach durchbekommt. Aber natürlich auch ein ganz großes Fragezeichen dran, wie das in Zukunft noch aussehen wird. Und erhaltungswürdig heißt, es wird dir viel auf Originalzustand geguckt. Ist es noch der Erstlack? Ist es überhaupt der Originalzustand? Ist es ein verbasteltes Auto? Also machen wir uns nichts vor. Wenn wir alle 2000, ja um die 2000, irgendwie ein Calibra geil fanden mit diesen sogenannten Lambo-Doors als Beispiel. Flip-Flop-Lack, Lambo-Doors, also wo die Tür nach oben aufging, diverse Flügel dran gespackst, weil es Too Fast, Too Furious-Zeit war. Und ich fahre damit zum TÜV und sage, ich hätte gern H-Kennzeichen. Also da antwortet der TÜV-Beamte noch nicht mal drauf, sondern ich fahre am besten direkt wieder vom Hof. Und das kann ich dann natürlich irgendwo nachvollziehen. Aber wenn der Lack nicht passt oder irgendwas ist, wo man sagt, das kann man auch unter Patina abstufen, aber das Auto ist verkehrstüchtig, dann sollte ein Auto noch durchgehen natürlich. Deswegen ist auch bei denen, die wir jetzt hier aufzählen, wirklich spannend, welche Autos demnächst davon dann wirklich auf die Straße kommen oder welche Autos einfach irgendwo vergessen wurden, verschrottet wurden, wo keiner mehr dran denkt. Also ich bin gespannt, was da kommt. Deswegen ein Klassiker, ihr wisst ja, ich bin ja aus dem Opel-Lager, ja, von damals. Ich habe ihn nie gehabt, ich war auch kein persönlicher Freund von ihm, aber das war viel zu, das war vermehrt ein Frauenauto. Die fanden den immer schön und man hat ihn auch oft gesehen, weil die Form halt auch schon wieder einzigartig war. Und da sind wir ja wieder beim Thema wie beim Audi TT. So ein Auto, wenn es Charakter haben soll, egal ob man ihn schön findet oder nicht, ob man ihn mag oder nicht, er muss ja irgendwie ja, eine Seele haben. Und deswegen ist natürlich der Opel Tigra da auch so ein Auto, der 94 auf den Markt kam, ja, wurde bis 2001 irgendwie noch in neuerer Form gebaut, aber es geht ja um den ersten, um den eigentlichen, der so ein bisschen ründlich war, aber trotzdem mit diesem riesen Glas-Kofferraum-Dach, dann ist der auch jetzt H-Kennzeichenfähig. Und ich bin gespannt, ob wirklich einer seinen Tigra erhält und wir jemals ein H-Kennzeichen auf einem Tigra sehen werden. Es war irgendwie, auch wenn es nicht mein Auto war, aber irgendwie ein witziges Auto, ein witziger Versuch, da irgendwie reinzudrücken in den Markt. Ansonsten wurde er natürlich weit gebaut. Ja, in Deutschland alleine knapp unter 60.000. Das war jetzt nichts Besonderes. Mit dem 1,6er Motor müsste er auch so knapp 106 PS, glaube ich, geliefert haben damals. Es war ein solides Auto, war bei Tuning-Veranstaltungen natürlich dann auch oft vertreten. Spannend hingegen ist dann wieder ein Alpha. Es wird mal wieder ein eigenständiger Alpha zu einem Klassiker. Und zwar der Alpha GTV. Der Name hat ja auch ein Stück weit Historie im Alpha-Lager. Bei den Alfisi? Ne, wie nennt man sie? Alfisi? Da komme ich jetzt natürlich gerade nicht drauf. Aber man gibt ja, also die Alpha-Community, die ist ja speziell. Ne? Die lebt das ja komplett. Ich habe ja auch direkt hier, ihr seht mich nicht, aber ich bin jetzt auch schon mit den Händen dran. Was aber gut ist und was ich sehr mag. Und deswegen glaube ich, dass dieses Auto dann doch mit einem H-Kennzeichen draußen rumfahren wird. Gibt es als Cabrio, also als Spider heißt es ja bei Alpha, oder geschlossen. Und zwar ist es der Alfa Romeo GTV. Das ist auch wieder ein Auto, man kann ihn mögen oder halt eben nicht. Er ist auf jeden Fall noch erschwinglich. Also ein Auto, was auch unter 10.000 Euro kostet. Und eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal hat. gerade mit dieser Keilform, ja, allein wie die Tür alleine schon hochgeht. Wie gesagt, kann man mögen, muss man nicht. Wenn man aber eine Alpha-Sammlung hat und wir sind jetzt mal 20 Jahre weiter, dann glaube ich, sollte so einer schon irgendwann dabei stehen. Einfach aufgrund der Form war es ein spannendes Auto. Ansonsten, im Ruhrgebiet gab es ja Tuning-Freunde, die quasi Autos genommen haben, die leicht waren, die sie ja, tiefer legen konnten, die sie umbauen konnten, wo es dann wirklich darum ging, dass das Auto auch performt. Und dann gibt es natürlich auch bis heute die Leute, die eher eine große Luxuslimousine haben wollen, um bequem anzureisen, ja? Um bequem zum Burgerladen zu fahren. Die gibt es natürlich auch und für die ist auch ein Highlight das Jahr 2024, weil, wenn man das mit seinem Klassiker machen möchte, gibt es zwei Autos, die jetzt H-Kennzeichenfähig werden. Und zwar der erste Audi A8. Die Baureihe hieß ja D2, 94 bis 2002 gebaut. Sprich, das erste Jahr ist dann jetzt ab diesem Jahr H-Kennzeichenfähig. Für mich ein sehr, sehr schöner Audi A8. Also da war die Form sehr, sehr schön. Der S8, der dann irgendwie ab 96, 97 kam, der sah natürlich auch sehr, sehr schön aus. Souveräne Motoren verbaut. Und dieses Auto ist auch so ein Ding, wo du, ich habe den Neupreis jetzt nicht genau vor mir liegen, aber wo du heute drankommst für 3.000 bis 9.000 Euro. 3.000 bis 9.000 Euro. Und wir wissen ja alle, es ist eine Luxuslimousine, die damals richtig Geld gekostet hat. Und wenn ich da jetzt den richtigen Motor habe und das Auto hat 180.000, 200.000 vielleicht gelaufen, dann kann der das aber, ja, wenn er in einem guten Zustand ist. Wenn er jetzt keinen Rost hat, dann habe ich trotzdem einen Wohnkomfort in dem Auto und einen Fahrstandard oder einen Reisestandard, der natürlich heute in diversen günstigen Neuwagen einfach schon fehlt. Das kriege ich dann jetzt für 3.000 bis 9.000 Euro. Also deswegen finde ich den 8 zum Beispiel auch ganz spannend. Der Gegenspieler dazu war der BMW. Es gab ja ältere 7er. Ja, okay. Aber jetzt kommt der E38 dazu. Also wer sich erinnert, der E38 war ja der erste richtig kantige, der so eckig war hinten, ne? Wo das Heck so breit aussah, eckig, vorne so flach gedrückt, die flachen Scheinwerfer drin. Also auch, glaube ich, bei den BMW-Leuten, zumindest in meinem Kreis, ein sehr beliebtes Modell. Da jetzt zum Beispiel ein Alpina-Rad drauf, dezent tiefer, hat man da auch ein standesgemäßes Kfz, um zu reisen. Und da ist das gleiche Beispiel. Es gibt super spannende Motoren, eine richtige Bandbreite. Dieses Auto ist natürlich auch zwischen 3.000 und 12.000 Euro, findet man einfach unzählige, wo man eine Ausstattung bekommt, die heute sicherlich, ja, ihr wisst selber, so ein Auto als Neuwagen heute, also so ein 7er kostet 140.000, 160.000 Euro. Natürlich ist alles moderner, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber von dem, was in so einem Auto drin war, das war ja vom Verhältnis her damals genauso teuer. Und jetzt kriegst du dieses Auto mit dieser Ausstattung, ja, aus der damaligen Zeit, aber halt eben für kleines Geld. Deswegen finde ich das auch ganz, ganz spannend. Was wir uns natürlich vor Augen halten müssen, ist Reparaturkosten. Also wenn am A8 oder an einem 7er was kaputt ist, dann kostet das natürlich auch mehr als an einem E21, E30 oder als an einem B5 A4, der übrigens auch 94 kam. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ne? Also der günstige Einstiegspreis ist natürlich dem geschuldet, dass der Unterhalt teurer werden kann. Aber grundsätzlich kriegt man halt viel Auto fürs Geld. Das ist eine ganz spannende Erkenntnis. Kommt auch ein Auto jetzt dazu, wo ich gar keine Berührung mit habe, aber ja nach so einer Marokko-Challenge zum Beispiel dann doch den einen oder anderen sehe, der in dieses Outlaw, ich mache mir mein Auto so ein bisschen anders, Charakter unterwegs ist. Da gibt es auch jetzt einen, der dann haarfähig ist, und zwar ist das der Toyota RAV4. Es ist auch ein eigenständiges Auto, irgendwie ein witziges Auto, gibt es als Fünftürer, als Dreitürer. Gerade wenn man jetzt den kurzen nimmt, finde ich, oder anders, verstehe ich Leute, wenn die sagen, ja, ich habe einen und den erhalte ich mir jetzt. Weil es halt eben auch so ist, dass der nicht den großen Gewinn bringt, wenn ich ihn abgebe. Also kann man ihn auch behalten. Und wenn der im guten Schuss ist, ist das ein Auto, was auch witzig aussehen kann. Gerade mit einer anständigen Delta-Felge drauf, ja, Offroad-Bereifung, könnte ich mir vorstellen, dass das was sehr Witziges ist, was dann demnächst auch mit H-Kennzeichen rumfährt. Dann wieder eher meine Richtung. Ich habe ja gesagt Opel-Lager. Ja? Ihr müsst immer mal in euren Sphären denken, was hat euch damals angesprochen, was fandet ihr damals cool? Weil vielleicht ist das ja was in den nächsten ein, zwei Jahren dann doch zum Klassiker wird. Und dann kann man nämlich halt immer diesen einen Schritt voraus sein. Wenn man sich den Traum immer schon mal erfüllen wollte, ein gutes Auto zu holen, dann ist das vielleicht immer so ein Thema, das ein, zwei Jahre zu tun, bevor sie Klassiker werden. Kommen wir wieder zu mir, zum Opel-Lager, was auch so völlig untergegangen ist und wo es auch nicht viele von geben wird, die als Klassiker erhalten werden, bin ich mir sicher, ist der Opel Omega B. Opel Omega B, auch ab 94. Und was bei dem Auto ganz cool war, ist, da gab es halt auch coole Motoren, aber ich gucke jetzt mal zu so einem MV6. Schöner Sechszylinder drin, der hat 200 PS, der hat 94, ist ein Lederausstattung, ist ein souveränes Auto, hat natürlich die Option, dass er Rost hat, ja, gerade die Anfangsautos, also 94, bevor die dann angefangen haben, ist natürlich immer die Gefahr, dass der da Rost mit sich bringt. Aber wenn man jetzt heute einen MV6 kauft, den es ja auch nicht gibt wie Sand am Meer, den irgendwie erhält, hat man auch so eine schöne Mittelklasse-Limousine von Opel aus der Zeit. Da kriegt man die ersten so ab 8.000 Euro. Also es sind ja alles erschwingliche Autos, wo ich aber übers Treffen laufen würde und sagen, ach cool, guck mal hier. Und das ist immer dieses beste Beispiel, und da sind wir wieder bei Emotionen, was ein Auto auslösen sollte. Es ist scheißegal, ob ein Auto 4.000 Euro kostet, 10.000, 40.000, 140.000 oder 500.000. Die Emotion, die er auslöst und der Gedanke, warum man so ein Auto pflegt, der ist ja eigentlich immer gleich. Nur halt in einem anderen Preislevel. Und deswegen, finde ich, gehört so ein MV6 zum Beispiel dazu. Und ich weiß, ich würde mich freuen, wenn ich jetzt über ein Treffen laufe und so ein Auto sehe, dass ich sage, cool, es erhält ihn einer. So, und bei meiner Recherche heute Mittag, was die Omegas angeht, habe ich gedacht, ich gucke noch mal ein bisschen nach, was es da sonst noch so gab. Und dann bin ich über ein Auto gestolpert, was auch von 94 war. Auch Omega, auf den Namen Omega hört. Ja. Aber mir ist aufgefallen, es ist kein Omega B, sondern es ist ein Omega A und der hört auf Omega Lotus. Und das ist natürlich, beziehungsweise Lotus Omega. Und das ist natürlich was, wo ich sage, okay, jetzt kommen wir in den Endgegnerbereich, weil das somit das Krasseste ist, was Opel jemals gebaut hat, beziehungsweise in Zusammenarbeit mit denen. Also wir haben hier ein Auto, das hat 120.000 D-Mark gekostet, 125.000 D-Mark gekostet und für Deutschland waren 400 Autos reserviert. Man wollte von dem Ding 1.100 Exemplare bauen. Man hat aber aufgrund der Wirtschaftskrise zu Beginn der 90er die Kleinserie auf 950 oder mit dem Fertigstellen des 950. Fahrzeug dann frühzeitig eingestellt. Und das ist natürlich sowas, wo ich sage, okay, es gibt 950 Autos auf dem Markt, das Ding hat 377 PS, basiert auf einem Omega A 3024V, der ja so von Opel kam, den dann Lotus nochmal in die Finger genommen hat. Der sieht auch karosserietechnisch ein bisschen böse aus. Also das ist schon ein Auto von 0 auf 100 in 6 Sekunden und so weiter für so eine große Limousine. Das ist schon cool. Und das ist so was, wo ich sage, den siehst du nicht so häufig. Auf dem Treffen nicht. Und das ist aber, wo ich glaube, dass der historisch irgendwann nochmal eine andere Rolle spielen kann, weil er natürlich auch als Omega A, ihr habt den vielleicht jetzt gerade vor Augen, sonst guckt euch den mal an, Omega A Limousine, ja, Radläufe so ein bisschen breiter, der Heckflügel, der Motor alleine, das ist schon ein cooles Ding. Da bin ich drüber gestolpert. Aber sowas kauft man natürlich momentan für 60, 65 ein. Und weil wir ja eben nochmal drüber gesprochen haben oder am Anfang ja eigentlich diesen Ferrari-Einstieg hatten, also direkt hoch eingestiegen sind, nur nochmal um die Kurve dahin zu kriegen. Ja, so ein Ferrari damals, der hat 1350 Kilo gewogen. Das ist natürlich cool. Also der hatte jetzt 280 kW, ist nicht so zu vergleichen wie mit heute und so weiter. Ja, klar, die Werte. Aber ja, bei allen Autos nicht, egal ob beim 993 Porsche oder. Aber 1350 Kilo, die Autos waren alle in einem sehr, sehr gesunden Gewichtsrahmen. Und deswegen ist das was ja Spaß macht. Genauso wie der, habe ich gerade schon erwähnt, 993 ist dann ab 94 auch der nächste Porsche, der ein H-Kennzeichen kriegt. Und damit auch so, dass, wie bereits erwähnt, wenn die Leute verstehen, ah, meiner wird im nächsten Monat H-fähig, dann ist das Auto teuer geworden. Deswegen ist der erste 993, egal ob Cabrio, Automatik oder Coupé, fängt so bei 60.000, 65.000 an. War auch schon mal anders. Man hat die Autos auch schon mal unter 50 bekommen, ja, so vor 3-4 Jahren. Das heißt, ihr seht, es gibt welche, die zu Klassikern werden. Es gibt immer noch Autos, die hochgehen, trotz der ganzen Blase, beziehungsweise halt eben, dass es jetzt gerade so stagniert und auch eigentlich fast zurückkommt. Es ist eine spannende Zeit, wenn man da was machen möchte, wenn man sich, sagen wir mal, seinen Traum erfüllen möchte für die nächsten 5 Jahre etc., dann sollte man sich dann planen, schaffen, wie man an das Auto kommt, sich einlesen, welches Modell will ich denn genau, ist auch ein wichtiger Punkt, weil es ja auch immer Untermodelle gibt, die nochmal verschieden sind und da sollte ich mir ja schon im Klaren sein, welchen ich möchte. Also wieder das Beispiel F355, gerade im Anfangsjahr, den gab es dann als Berlinetta, da gab es knapp 4.000 Autos, dann gab es den als GTS, da gab es nur 2.000 Autos und als Spider, da gab es dann 2.600 Autos, plus minus. Also das sind dann so Sachen, weil im ersten Jahr mit dem 6-Gang-Schaltgetriebe, ne, dann 8.600 gebaut worden, boom, und so sind die aufgeteilt. Bedeutet, ich kann mir ja quasi in den Untermodellen auch nochmal raussuchen, wovon gibt es denn am wenigsten. Und das könnte ja auch nochmal wieder auf die Preisentwicklung halt eben hinten raus eine Rolle spielen oder auf die Ausstattungsmerkmale. Also wenn ich wieder bei dem Auto bin, den gab es auch mit einer Schale, die ist halt sehr selten. Wenn ich die Schale drin habe, von Haus aus, also wirklich vom Werk aus bestellt, nicht nachträglich reingemacht, dann habe ich dadurch schon einfach eine Garant, dass ich einfach einen Exoten habe. Weil von 2000 Autos nur 150 Autos mit Schale rumfahren beim GTS, als Beispiel. Und das sind immer so Sachen. Also lest euch rein in den Typ, was wollt ihr haben, macht euch schlau, wie viele Stückzahlen gibt es von welcher Ausstattungsvariante bzw. Motorvariante oder halt Getriebevariante. Und dann setzt euch euer Ziel ganz klar und guckt genau, wann wird er zum Oldtimer, in welchem Zustand ist er. Und gerade bei den Autos, gerade im Bereich Opel, ja, also ich sag mal in den Segmenten, wo das ganze Rostthema noch wirklich ein Problem teilweise war, achtet drauf, dass ihr nicht den billigsten nehmt. Ja? Achtet drauf, auch wenn der höhere Preis vielleicht wehtut im ersten Augenblick, weil wenn ihr das alles in Arbeitsstunden dann wieder umrechnet, was danach dann da reinfliegt, dann wird das definitiv teurer. Oder in den meisten Fällen teurer, weil, machen wir uns nichts vor, ein guter Karosseriebauer, das ist ein richtiges, echtes Handwerk, das muss gelernt sein. Ja? Das ist ja keiner, der einfach nur irgendwie was austauscht an Teilen, sondern da wird noch Blech bearbeitet, so dass es auch wieder hinten gut aussieht und auch wieder haarfähig ist etc. Das heißt, die Arbeitsstunden werden in Zukunft bestimmt nicht billiger. Deswegen ist der Einstieg, die Basis von dem Auto natürlich ein entscheidender, ein wichtiger Punkt und Faktor. Und dann würde ich sagen, im Namen der Autoliebe sollten wir schauen, dass wenn wir da einen Wunsch haben und einen Autotraum haben, dass wir daran arbeiten, uns den zu erfüllen, sodass wir gegenseitig Spaß an unseren Autos haben, auf den diversen Veranstaltungen, die dann noch so kommen. Und das vielleicht auch schon in diesem Jahr. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr euch vielleicht ein bisschen inspiriert habt oder ihr gesagt habt, yo, so einen habe ich noch in der Garage stehen oder brauche ich. Bis zum nächsten Mal.